Ich habe endlich mal gesehen, dass meine Verwandten, meine Eltern, meine Nichte und mein Bruder war da, dass die verdammte Scheiße echt stolz auf mich waren. Und das war jetzt nicht so oft in meinem Leben, dass die auf mich stolz sein konnten.
Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Ich habe meinen heutigen Gast kennengelernt, als ich 2014 für The Voice of Germany arbeitete und er sich auf seine ganz eigene Art und Weise in die Herzen der Menschen und ins Halbfinale sang. Wir sind mal mehr und auch mal weniger in Kontakt geblieben. Und ich glaube, heute weiß ich, dass ich mich irgendwie nie so recht getraut habe, ihn nach seiner Geschichte zu fragen. Und irgendwann ist er eben da. Der richtige Moment. Und wir sitzen im Schaumburger Land zwischen Minden und Hannover auf 350 Meter Höhe und winterlichen Temperaturen auf einer Bank, schauen ins Tal und haben rein zufällig zwei Mikrofone dabei. So kann's gehen in diesem Leben, von dem uns René Nausson in der nächsten Stunde erzählen wird. Wir sitzen auf 380 Meter, die Wolken ziehen durch die Tannen. Es ist ein herrlicher Herbstwald. Und ich sitze hier, ja, im Rahmen eines Wiedersehens nach 6 Jahren. Lieber René. Unglaublich.
Lieber Jan.
René Nausson heute in seiner Heimat besuche ich ihn und lass mich mit folgender Frage starten.
Ja?
Hilf mir mal eben. Woher kennen wir uns?
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Es begab sich zu der Zeit, es war 2014, da habe ich mich getraut, mich zu einem Casting zu begeben, das da lautete The Voice of Germany.
Oh ja. Yeah.
Da haben wir es das erste Mal gesehen.
Ich erinnere mich sogar noch sehr genau daran.
Du hast damals eine sehr schöne Ballade für mich ausgesucht, wo ich erst dachte, what the fuck, was soll ich mit dieser Ballade machen?
Ich glaube, das ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen, weil ich die Idee nach wie vor gigantisch finde. Und mein lieber Kollege Chris Budde, der die Musikredaktion noch immer leitet und quasi bei allen The Voice-Formaten die gute Seele und das wandelnde Musiklexikon und Geschmackslexikon ist. Und ich sende herzliche Grüße zu Chris.
Ich auch.
Ich vermisse das häufig und sehr, mit ihm zu arbeiten. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ja, ich erinnere mich an ein Scouting, eine Vorentscheidung, wo es darum ging, wer kommt denn jetzt in die Blind Auditions? Und da kamst du in den Raum und ich war einer derer, die auch so ein bisschen mit entscheiden durften und hören durften, wie geht's denn jetzt hier so weiter? Und da kamst du rein.
Stimmt, das war da im Radisson Blue in Hamburg.
Da war es nicht, es war später in Berlin, als du nach Berlin nochmal kamst. In die letzte finale Runde.
Ja, genau.
Und
Wahnsinn.
Da kam jemand rein, der hatte auf jeden Fall mehr Tattoos als die meisten Fußballnationalspieler.
Naja.
Damals auch schon?
Ich glaube ja, ich kann mich kaum erinnern, aber ich glaube, ich war auch schon an beiden Armen zugehackelt.
Ja. Und es ist genau, auch farblich.
Es war noch farblich, jetzt habe ich mittlerweile den linken Arm fast ganz schwarz.
Da möchte ich dich gleich nochmal drauf ansprechen, weil jedes Mal, wenn ich das sehe in diesem Internet, habe ich das Gefühl, ich möchte dich gerne fragen, wie man das macht und wie sich das anfühlt. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ja, damals trafen wir uns und du sangst und kamst in die Blind Auditions und es wurde gebuzzert, glaube ich. Ne?
Es wurde unglaublich viel gebuzzert, ganze 4 Mal. Das Witzige ist ja bei der Blind und in dem Studio, du bist ja Dr. The Voice, du weißt ja, was da wie es da läuft, aber unsere Zuhörer ja vielleicht nicht.
Nee, erklär das.
Und da hört man ja den Buzzer-Sound gar nicht, wenn man da jetzt singt, hört man ja nichts, außer das Gejubel von den Verwandten, die dann halb durchdrehen und durchdrehen, wenn halt jemand buzzert.
Und das hört man auf der Bühne tatsächlich?
Ja. Also man hört das Buzzern hört man nicht, aber man hört halt das Gejubel.
Also ich bin damals während dieser Aufzeichnung war ich jeweils in einem anderen Regiestudio, habe es von da aus gesehen. Deswegen ich habe das noch nie so wahrgenommen. Okay, das heißt, du gehst auf die Bühne, du weißt, du hast jetzt etwa 1,5 bis 2 Minuten. So, und irgendwer muss draufhauen auf den Buzzer.
Ja, also das war schon, also mein Gott, ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie in meinem Leben. Und man geht da halt auf diese Bühne. Und dieser Weg, der kommt einem sowieso endlos lang vor.
Ah, okay.
Dann steht man endlich vor diesem Mikrofonständer. Und ich habe das ja so gemacht, hatte meine Augen zu, was ja noch der ganze Sache nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Emotionen brachte für mich, weil ich musste wirklich bei mir bleiben, sonst hätte ich mich da verloren. Das Witzige war, währenddessen ich gesungen habe, ist der Mikrofonständer immer etwas weiter nach unten gesunken. Und ich habe dann so auf Halbmast irgendwie gestanden, als ich dann fertig war irgendwann. Aber ich habe durchgezogen, bis dahin meine Augen zuzulassen. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht. Ich sah auch so ein bisschen aus wie aus der Trance erwacht und habe dann in 1, 2, 3, 4, 5 illustre Gesichter geblickt.
Und du hast war das Konzept, die Augen zuzulassen? War das dein Style?
Nee, mein Style nicht. Aber ich musste irgendwie versuchen, bei mir zu bleiben. Ich war wirklich ganz schön, ganz schön fickrig und aufgeregt. Und so konnte ich irgendwie schaffen, einfach denn den Song da auch so zu singen, wie ich ihn gesungen habe. Weil ich glaube, das war ein besonderer Moment für mich irgendwie. Doch diesen Song, wo ich erst dachte, wow, was soll ich mit dem Song anfangen? Denn doch so zu performen.
Erzähl mal, warum war das für dich ungewohnt, dieses Lied zu singen? Also wir reden, glaube ich, von Philipp Poisel.
Genau, Schweigen ist Silber. Ja, aber ich kam ja gerade vom Kiez sozusagen. Mhm. Ich habe ja 2012 angefangen, auf dem Kiez zu singen. Auf der Reeperbahn in Hamburg, und da habe ich halt 3 Stunden lang gerockt und geschrien. Und das war so mein Musikerleben in der Zeit. Und dann kam ich zu The Voice und habe halt auch im Casting, glaube ich, Sachen gesungen von Pearl Jam und von Incubus, glaube ich, sollte ich singen.
Genau.
Und da hat die mir diesen Philipp Poisel vorgelegt, und ich dachte, hä? Aha. Euer Ernst jetzt? Und dann war das die beste Entscheidung, die er.
Ich wollte gerade sagen, hast du selber gemerkt.
Habe ich den selber gemerkt. Ich gebe es ja auch zu.
Ja, es war besonders. Und es war natürlich, es ist natürlich immer die Frage, nimmt man das Offensichtliche? Und ich hatte damals ein paar Infos zu dir, habe aber die mir gar nicht so wirklich angeguckt, dein Background, sondern habe gedacht, mal gucken, interessanter Typ. Mal schauen, was der so macht. Und wir sind in Kontakt geblieben und haben uns jetzt 6 Jahre nicht gesehen.
Genau, wir hatten immer Kontakt. Ich weiß gar nicht, auch weil wir aus der gleichen Heimatsecke kommen.
Genau.
Weil der Jan kommt ja aus Minden.
Ja, meine ganze Verwandtschaft kommt hier aus Minden.
Ne, und ich aus Schaumburg. Und das war früher natürlich eine Weltreise für uns Jugendlichen, nach Minden in eine Musikbox zu fahren.
In die große Stadt.
In die große Big City of Minden. Und der Herr Löchel kommt aus Minden. Wahnsinn.
Also wir sitzen hier wirklich in der Natur. Wir gucken ins Tal. Das ist unglaublich. Wir werden Bilder nachreichen. Sag mal, du hast gerade erzählt, auf dem Kiez.
Ja.
Also wenn ich dich so anschaue und dein, mit den wenigen Infos, die ich bisher habe, die werden jetzt ja mehr in der nächsten Stunde, einen Überblick in meinem Kopf über dein Leben verschaffe. Du lebst hier in Schaumburg, Bückeburg, Rinteln, Stadthagen.
Ja, genau in the middle of.
Warum nicht in Kreuzberg?
Da habe ich schon gewohnt.
Hast du?
Und ich habe auch auf dem Kiez gewohnt. Und das ist ja meine Heimat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich wohne auch sogar wieder in meinem Elternhaus. Meine Eltern wohnen unter mir und ich wohne oben drüber. Was manchmal auch anstrengend sein kann. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr was zurückzugeben habt, was ihr in eurem Leben von euren Eltern bekommen habt, dann ist das in einem Alter der beste Moment, wenn ihr könnt, sozusagen. Und auch nachher muss ich noch was aufbauen, fällt mir auf.
Ist dir das jetzt in den letzten Monaten, in den Corona-Pandemie-Monaten nochmal klar geworden, oder ist das schon länger so?
Nein, ich bin eigentlich, erstens bin ich ein ziemlicher Eigenbrötler. Also ich bin super wenig unterwegs, wenn ich nicht arbeiten muss, also auf der Bühne stehe oder so. Und der Grund, warum ich damals Hamburg verlassen habe, war wieder mal mein Sohn. Das wurde ja auch damals in der Sendung so als Schlagzeile genommen, René singt für seinen Sohn. Das habe ich eigentlich nie so gesagt. Das war halt das war so meine Geschichte, was vollkommen okay war, aber er fand es damals nicht so cool.
Ah, okay.
War noch die doofe Zeit, wo wir noch keinen Kontakt hatten. Und dann, egal, lange Rede, kurzer Sinn, vor 4 Jahren ist er zu mir gezogen. Und darum habe ich Hamburg verlassen und bin mal mit ihm zusammen hier in meiner Heimat zusammengezogen. Und da haben wir uns, wie soll man das sagen, wiedergesehen und kennengelernt. Mhm.
Wann hast du diese Heimat hier damals verlassen? Bist du von hier aus direkt nach Hamburg gezogen?
Nee, ich bin 2006 nach Berlin geflüchtet. Das war auch ein Chaos. Scheiße, mein Gott. Ex-Frau, Ex-Freundin, Trennung, Kind, keine Ahnung, was ich machen soll und so weiter. Egal, ich war auch viel zu feige zum Leben und ich hatte einfach keine Eier in der Hose. Nee, kein Arsch in der Hose heißt das ja, ne? Um halt das Leben anzupacken und ich bin einfach abgehauen nach Berlin. Das war eine Flucht. Und da war ich glaube, 5 Jahre in Berlin.
Wie alt warst du da, 2006?
Ich glaube, so um die 30.
Ja.
Muss ich gerade rechnen. Ja, ungefähr. Sitzen wir beide im Nebel.
2006, ich muss ganz kurz überlegen, was habe ich denn 2006 Jahre gemacht? Ja, ich bin ein Jahr älter als du, 31, haben wir gerade rausgefunden.
Ja.
Rockstar werden, ne? War das immer schon ein Traum?
Ja, ich meine, ach, keine Ahnung, viele labern ja auch so, Musik ist mein Leben, ohne Singen könnte ich nicht leben und pipapo, bla bla bla. Also wenn das Leben dich mal beutelt, dann relativiert sich das alles ein bisschen, was diese Wünsche angeht. Hm. Und klar, ist immer noch mein Traum, mit meiner Stimme, meiner Person und meiner Musik auf die große Bühne zu kommen und davon wirklich leben zu können, um halt auch meine Songs, die ich ja irgendwo auch in der Schublade noch liegen habe, mal einer großen Masse zu präsentieren. Aber ich glaube, das kann mir jeder Musiker nachempfinden. Die Zeit ist eine andere als in den 90ern zum Beispiel, wo man noch irgendwie mit der Band im Proberaum war, weißt du, man hat geschwitzt und geschrien und dachte, wow, geil, was für ein Song.
Ist das deine Vergangenheit? Also ich meine, genau, das war dann, da warst du dann 20, irgendwie, ja, 94, ja, 93, 94, Hochzeit, Grunge.
Ja.
Und dann ging dann so los.
Ja, und von der Pike. Also erst Glockenspiel, dann Klavierunterricht und dann die erste Band. Das war ganz schlimme Musik, das war so Popmusik, das war ganz übel. Aber egal, es war meine erste Band.
Und das ist ja noch eine Schnittstelle, ich war ja auch so. Also ich war jetzt auch durchaus damals mit 19 zu poppig, um, glaube ich, allgemein cool gefunden zu werden.
Ich hatte auch Mittelscheitel damals.
Tatsächlich?
Das war nicht...
Leute, guckt euch René jetzt mal an, das kann ich.
Das kann sein. Ich hatte auch immer ein bisschen gefärbte Haare oben.
Tatsächlich?
Obenrum. Wahrscheinlich deswegen.
Ja, interessant.
Und das war ganz, also sogar die Band hieß damals, haltet euch fest, Binom.
Okay, ja.
Das ist eine scheiß binomische Formel. Wie kann man das denn cool sein, cool finden? Aber,
ja,
aber wir
nicht.
Waren damals schon so ein bisschen angesagt in der Schule. Egal.
Auf jeden Fall das heißt, damals fing schon so ein bisschen was Sänger in der Band und hast Blut geleckt dahingehend zu merken, diese Aufmerksamkeit, die man da bekommt, das ist irgendwie anders.
Ja.
Hast du Fußball gespielt auch?
Ich war schlecht. Ich war immer hinten.
Okay, das heißt, das war keine Option.
Das war keine Option. Mein Bruder war der Fußballer in der Familie. Ich war sogar in meiner ersten Band, war ich der zweite Keyboarder und habe mich dann hochgearbeitet zum Sänger. Also das war schon damals ein harter Weg.
Ja. Okay, aber es war halt dann schon so ein Traum, der, also nach der Schule sollte es losgehen.
Ja, der Traum, wenn man Musik macht, hat man immer den Traum, dass man auf die große Bühne will und dass man Rockstar wird. Also das ist immer dabei. Das Schlimme ist nur, dass die Realität halt anders aussieht, dass du da sitzt und Papa sagt, so, was machst du jetzt mit deinem Leben?
Ja.
Und das ist das große Fragezeichen in der Birne und kannst da keine Antwort drauf geben. Und da man ja auch nicht gerade in Berlin aufgewachsen ist, sondern auf dem Dörpe, war auch der Wunsch des Rockstar-Werdens nicht unbedingt so etabliert und auch nicht im Kopf drin. Man hat eher davon geträumt, aber es nicht ausgesprochen, glaube ich. Ja, aber ich mache immer noch Musik, jetzt bin ich 45, man da. Ja. Und genauso wie du machst auch immer noch irgendwie Musik. Du bist auch 46, von daher, wir haben beide das Feuerchen nicht ausgehen lassen.
Ja, was mich irgendwie so interessiert und antreibt, und ich darf nochmal die Brücke schlagen zu den drei Fragen von Elvis.
Ja.
Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? Hat er mich gefragt. Und ich habe es als Anlass genommen, zum einen selber darüber nachzudenken, aber ich habe mir auch ganz viele Wege und Persönlichkeiten angeguckt, die mich interessieren und gedacht, so, okay, wie sehen die das? Also, wenn man so will, du machst deine Schule zu Ende, hast den Traum, willst irgendwie auf die große Bühne, die Eltern sagen, hör mal, Musik ist schön, so, aber jetzt beruflich, was willst du denn wirklich machen?
Ja,
so, und die Zeiten haben sich natürlich geändert, da waren es die Mitte der 90er, 20 Jahre später stehst du vor 26 Fernsehkameras im Halbfinale bei The Voice of Germany. Du schlägst morgens die Zeitung auf, da steht drin, der Kiez-Sänger René kann es schaffen. Es werden natürlich so ein bisschen die emotionalen Sachen aus deiner Vergangenheit rausgeholt.
Ja, klar.
Ist das in dem Moment dann das Gefühl von Traum geht in Erfüllung oder so, wie würdest du das?
Bah, das ist, also da holst du auch gerade wieder Sachen so ein bisschen ans Tageslicht, die ich so ein bisschen vergessen habe, weil das war damals wirklich eine krasse Zeit, weil alleine, dass meine Eltern da im Publikum saßen und natürlich mein Papa erst Herztabletten nehmen musste, damit er das überlebt, weil er war so aufgeregt und tränenfragende Augen und so weiter. Das war schon eine besondere Sache und ich habe endlich mal gesehen, dass meine Verwandten, meine Eltern, meine Nichte und mein Bruder war da, dass die verdammte Scheiße echt stolz auf mich waren.
Ja.
Und das war jetzt nicht so oft in meinem Leben, dass die auf mich stolz sein konnten. Also
okay.
Eher das Gegenteil. Und das war schon eine besondere Kiste. Und da war, glaube ich, auch gar nicht so dieses Rockstar-Ding im Kopf. Das war mehr so eine Emo-Reise, die ganz krass war. Also alle, die Castingshows verteufeln oder damit nichts anfangen können, glaub mir, wenn du da auf der Bühne stehst und deine Hose runterlässt vor Millionen von Leuten und du hast eine Geschichte hinter dir und auf einmal stehst du da und da klappt was.
Mhm.
Das ist krass. Da könnte ich immer noch flennen gerade. Also das toucht mich immer noch.
Ja. Dieser Moment. Warst du darauf vorbereitet auf den Moment? Oder ja. Kann man sich darauf vorbereiten?
Kein Stück. Da hat man keinen Plan. Da sieht man ja nur irgendwie sozusagen im Fernsehen davor und hat aber keine Ahnung, was denn wirklich da auf dieser Bühne passiert. Und da ist man auch völlig gaga. Also, da hatte ich keinen Gedanken.
Hast du dich selber angemeldet oder war es irgendwie anders?
Zu The Voice kam ich durch die Masseuse vom ehemaligen Chef von The Voice. Die hat mich gefragt, warum machst du da nicht mal mit? Und ich dachte erst so als cooler Kiez-Rock-Sänger, ich doch nicht. Und dann habe ich mir aber ein paar Tage Zeit genommen und nochmal drüber nachgedacht und dachte dann, wow, fuck, bevor du 40 wirst, machst du das nochmal.
Ah ja.
So. Ne, so ein bisschen Bucketlist-mäßig. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und dann ging die Reise los.
Du hast damals auf dem Kiez gelebt auch. Also das volle Programm, das, also so wie man sich das vorstellt.
Ja, das Schlimme ist ja, dass sich die meisten vorstellen, oh, auf dem Kiez und das Dings auf dem Kiez, lebst auf dem Kiez, da machst du ja 24/7 nur Party und schläfst nie alleine und das ist völliger Blödsinn. Ich war nach dem Gig, habe ich mir noch ein Bierchen gegönnt, natürlich auch mehr Bierchen als normal und dann bin ich nach Hause gewackelt und habe eigentlich nicht viel gemacht. Das war eigentlich ein ziemlich nicht langweiliges Leben, aber es war jetzt nicht so ein Party-Ding, was man sich da so vorstellt, dass man so auf dem Kiez und Rotlicht.
Aber wie kam so der Kontakt dahin? Also ich meine, du hast dann so ein Steady-Gig gehabt, das heißt, du hattest irgendwie Band,
genau.
So Hausband-mäßig, so im, wie im Angies ja, gab es so, ja zum Beispiel auch immer so eine
genau
Band.
Genau, so ähnlich. Ich hatte irgendwie mal eine Band vorsingen bei Johnny Fix, hieß die Band damals. Das waren halt Hamburger und der Schlagzeuger von Johnny Fix mit XX, war halt auf diesem Kiez, in dieser Kiez-Band. Und da hat er mich immer gefragt, hast du nicht Bock, da einzusteigen? Weil jemand hatte aufgehört als Sänger und dann bin ich dazugekommen. Hab mir natürlich die ersten Male tierisch in die Hose gemacht, weil du musst dir vorstellen, du kommst da hin, musst auf den Tresen springen und 30 Songs zum Besten geben. Und dann am besten noch so, dass alle total durchdrehen. So.
Ja.
Das hat nicht geklappt, die ersten Male. Aber dann habe ich mich doch einigermaßen etabliert und mich da mal meinen Platz gefunden und irgendwann war ich dann doch ein ganz angesagter Sänger, glaube ich, sagen zu können. Und dann habe ich da auf dem Kiez in meiner Formation, die es halt immer noch gibt, nämlich Kiez Live heißt die mittlerweile, früher The Tunes und Quarter und wie sie die ganzen Bandnamen, aber es war eine feste Formation, die immer natürlich gewechselt hat mit den Musikern. Aber da war ich halt einer der Sänger.
Okay, wie sieht so ein Tagesablauf, also wie oft hast du gespielt die Woche?
Zweimal.
Zweimal.
Freitag, Samstag.
Ah, okay, das war jetzt nicht.
Nee, das war jetzt nicht, das war kein Fulltime-Job.
Was hast du in der übrigen Zeit gemacht?
Ich habe viel rumgepimmelt, also viel Zeit verschwendet, muss ich gestehen. Ich hab auch mal für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Ich musste mal in IKEA Altona, wenn ihr da hingeht, dann könnt ihr glauben, ich habe den IKEA mit eröffnet. Ich war im Lager beschäftigt mit illustren Gestalten von einer Zeitarbeitsfirma. Das war eine schlimme Zeit, aber ich musste ja irgendwie an Geld kommen und da ich sowieso auch in Hamburg wieder völlig gaga war und auch nicht wirklich wusste, nichts mit mir anzufangen, oder was ich mit mir anfangen soll, habe ich dann halt so einen Blödsinn gemacht für den Zeitarbeitsthema. Aber es hat mich halt erstmal ein bisschen ernährt. Und dann kam ich irgendwann wieder so ein bisschen in Trudel und da habe ich auch Leute kennengelernt, habe dann an der Bar gearbeitet, auch in Hamburg. und habe dann natürlich auch weiter gesungen, bis dann irgendwann The Voice kam. Und ich muss jetzt echt gestehen, jetzt wo du so neben mir sitzt, so hübsch und schön, wie du bist, mein lieber Jan.
The Voice hör aber mal auf.
Nein, The Voice hat mir echt den Arsch gerettet. Hm. Weil ich glaube, ich wäre irgendwann versackt da oben auf dem Kiez.
Ja, deswegen fragte ich gerade so ein bisschen, wie so ein Tagesablauf aussieht. Das heißt, ist das dann so ein Kosmos, in dem man sich bewegt, auch was so Freundschaften und was Kontakte und das tägliche Miteinander umgeht, oder geht es da auch raus? Also gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe halt abends, Freitag, Samstag auf den Kiez. Also ich kenne ja ganz, ganz viele so Party- Ballermann-Stars, wenn man das so sagen darf, die halt im Sommer, ja, dieses Jahr nicht, aber sonst halt wirklich große Stars am Ballermann sind und dann große Stars in den Après-Ski-Gebieten Partys sind, da alles mitnehmen, aber unglaublich straight leben und das wirklich als ihren Job machen, der durchaus auch, glaube ich, sehr lukrativ ist, aber ansonsten Marathon laufen und sich vegan ernähren.
Also das habe ich nicht hingekriegt. Marathon laufen schon gar nicht. Vegan habe ich auch nicht geschafft. Aber ich war auch einer der wenigen, die da zum Beispiel nicht in einer Beziehung waren. Ich hatte keine Ahnung, wie gesagt, was ich aus meinem Leben machen soll. Ich war da so ein bisschen im Freiflug. Das heißt, also ich habe mich da am Wochenende nach dem Gig habe ich da nicht rumgeflirtet. Ich habe lieber halt an der Bar gesessen und mich volllaufen lassen, bis ich immer nach Hause gewankt bin. Und habe da eigentlich wirklich viel Zeit verspendet, was ich gerade meinte. Und ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, wie der Alltag aussah. Ich habe da irgendwie viel in der Kneipe gearbeitet, im Zwick in Hamburg, im Püsseldorf. Schönen Gruß an Uli und an Susi. Und habe da natürlich auch die Korken fliegen lassen, weil da ging eine Schicht von 6 bis 6.
Oh ja.
Und hast du keinen Tag danach. Nee. Dann bist du halt einfach im Arsch, auch gerade wenn du mitsäust. Und Wochenende halt dieselbe Chose. Auftritte, das war eigentlich immer nur so ein im Dämmerzustand, eigentlich, hätte ich das ganz ehrlich sagen sollen. Eigentlich ziemlich krass. Und darum sah ich nochmal voller Bewusstsein, The Voice hat mir echt damals den Arsch gerettet. Hm. Fällt mir gerade auch wirklich so wirklich ganz offensiv ein, gerade. Ist schon heftig.
Warum bist du nach Hamburg gegangen damals?
Weil ich dachte, ich müsste nach Hamburg gehen. Weil ich dachte, da ist das Ding, was auf mich wartet. Da ist, was auf dich wartet.
Das heißt, bist Musik. Du so jemand, der darauf wartet, dass man auf ihn wartet?
Ja, ich war eine ganz, ganz, ich kann es ja sagen, wie es ist, feige und faule Sau damals. Ich habe immer, auch nach The Voice, habe ich darauf gewartet, dass man mich abholt, dass man mich mitnimmt, dass man mich zum Erfolg bringt und so weiter. Das war auch mein großer Fehler, denke ich mal, nach The Voice, weil ich habe mich dann wirklich hängen lassen.
Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen verstehen, dass man da schon sehr, sehr fleißig sein muss. Aber wenn man denn die Treppenstufen da hochgeht, also sprich durch die einzelnen Stationen der Show immer weiterkommt, und du bist ja sogar im Halbfinale gelandet.
Ja.
Wie gesagt, das geht weiß Gott nicht von selber und ist mit einem großen Konkurrenzkampf natürlich auch verbunden. Aber es ist natürlich dann so, dass die Dinge, die sonst vielleicht ein paar Jahre dauern, also sprich diese Form von Bekanntheit, diese Form von Rampenlicht, das dauert sonst Jahre vielleicht. So, ja, und je älter man wird, desto unterschiedlich kann das laufen. Das kann sein, dass man sagt, ach, ich hatte damit eigentlich schon abgeschlossen, das ist doch ein schöner Bonus jetzt hier. Ja. Ganz junge haben vielleicht das Gefühl, ey, das ist die Chance meines Lebens. Wenn ich das jetzt nicht packe, dann nehme ich die falsche Abbiegung.
Ja.
Oder aber eben dieses, ey, ich habe bis hierhin so viel versucht und jetzt muss es doch, und man kommt vielleicht wieder auch in so ein bisschen alte Muster rein.
Ja, das ist schwer zu erklären. Das macht doch jeder Leute mit sich selbst anders aus, in dieser Casting-TV-Wahnsinnsgeschichte, weil man da ja wirklich dann zum kleinen Star gemacht wird, man kriegt Aufmerksamkeit, man wird irgendwie interviewt, man ist vor der Kamera, man kann auf eine große Bühne, mein Gott, Samu Haber und Ray Garvey und wie alle hießen, waren da am Start, das sind der große Namen gewesen, auch wenn man vielleicht die Musik nicht mochte, aber es ist völlig egal, weil das war in dem Moment einfach die Welt, in die man eintauchen durfte, sozusagen. Und da hast du gar keine andere Chance, als einzutauchen, weil du da auch völlig nicht willenlos bist, aber du machst das einfach. Weil das ist das Fetteste, was du jemals gemacht hast. Und dann machst du das einfach. Und
was macht das mit dem Ego so?
Also ich glaube, ich habe mein Ego und ich sind sowieso nicht immer so gute Kumpels gewesen und was mittlerweile ganz gut geworden ist. Aber ich glaube, damals war es natürlich ein mega Ego-Booster. Aber auch genauso ein krasser Gegensatz und Spagat zwischen Ego-Booster und totale Zweifel an sich selbst. Weil man nicht wusste, ob man jetzt gut genug ist, schaffe ich das, kriege ich das gebacken und so weiter und so weiter. Das war immer ein Riesenspagat, den man machen musste.
Das heißt, du hast irgendwie schon die Jahre vorher, war schon irgendwie die Ausbildung und dann kommst du hin, wirst ja. Aber rennst halt irgendwie, fängst nicht unten in der steigst halt einfach in der Personalstruktur einfach wahnsinnig hoch ein.
Ja, bam, du bist einfach schon in einer kleinen, nicht in der Chefetage, aber du bist halt kurz davor und denkst, wow, es geht los. Obwohl du gar nicht weißt, was losgeht.
Aber wie gehst du denn generell? Kannst du das sagen? Wie gehst du mit Zweifeln um?
Also früher habe ich mich vorlaufen lassen, um halt diese Zweifel wegzuspülen. Und
hat das funktioniert?
Nein, es hat natürlich nicht funktioniert. Das kann ja nicht funktionieren. Also das ist ja nur so ein in dem Moment halt ein Hilfsmittel, was dich auf die Bühne gehen lässt. Und ich war früher auf dem Kiez wirklich nicht einmal nüchtern auf der Bühne. Also das gab es gar nicht. Hätte mich auch gar nicht getraut wahrscheinlich. Mittlerweile ist alles gut. Aber früher gab es Phasen, da brauchte ich den Alkohol sogar zum Einkaufen manchmal, weil ich mich nicht getraut habe, einkaufen zu gehen. Also völlig gaga. Eigentlich auch schon psychisch echt angeditscht. Und das war auch mit meinem Ego, glaube ich. Mein Ego war halt auch total im Arsch. Und The Voice hat mir halt gezeigt, okay, du bist schon okay so. Und du kannst was erreichen mit deiner Stimme und deinem Ich-Sein und so. Das hat mir schon sehr geholfen. Natürlich war das... Kannst du kein krankes Ego sofort wieder ins Fahrwasser bringen und in eine Spur bringen? Das ist halt ein Prozess, der bis heute angehalten hat.
Um uns rum läuft gerade Eddie.
Eddie ist mein Hund. Eddie ist mein Kumpel und mein Herz. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin jeden Tag mit ihm zusammen und wir sind hier auch genau, wo wir gerade sitzen. Ganz oft im Wald unterwegs und so.
Du hast vorhin gesagt, du bist so ein bisschen Eigenbrötler. Aber auf der anderen Seite... lebst du mit deinen Eltern zusammen? Hast das Gefühl, jetzt kann man wirklich Verbundenheit aufbauen, man kann zurückgeben. Du hast einen Hund, mit dem du lebst.
Ja.
Das mit dem Eigenbrille?
Also das mit meinen Eltern, die wohnen halt unten in der Erdgeschosswohnung und ich bin halt oben und Tür ist zu und Tür heißt auch zu und ich bin halt einfach oft alleine. Also ich gehe jetzt nicht in Restaurants, was ja momentan dank dieser beschissenen Situation eh nicht geht.
Ja.
Aber anderes Thema, ich gehe nicht oft los. Also ich gehe nicht in Kneipen. Ich habe keine großen Klicken, in denen ich da mich aufhalte. Ich habe ein paar Freunde, aber es sind wenige, die auch nicht unbedingt hier wohnen. Ein, zwei auf jeden Fall schon. Aber ich bin halt echt mehr ein Eigenbrötler oder natürlich mit Anschluss an die Zivilisation, aber trotzdem ziemlich...
Aber jetzt nochmal zu diesem Fernseh, zu dem paar Wochen Fernsehruhm.
Ja.
So. Da kommen doch wahrscheinlich auch Leute an, die sich 8 Jahre nicht gemeldet haben, oder?
Das Witzige war, das war so ein Augenöffner. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, in welcher Phase von The Voice. Ich hatte irgendwann einen Auftritt zu Hause in meiner Heimat, in meiner Stammkneipe, in der Kneipe, wo ich auch mit 17 angefangen habe zu arbeiten und natürlich auch das Trinken gelernt habe. Ist ja, wie es ist. Hallo Mickey und Co. In München in Bückeburg und das Witzige war, der Laden war rappeldicke voll. Der war wirklich ausgebucht. Das war eine Schlange bis auf die Straße draußen, wo ich dachte, what the fuck, nur wegen mir?
Ja.
Und natürlich waren auch Leute, die mich vorher nicht mit dem Arsch angeguckt haben, die auf einmal jetzt dachten, oh René. Damals hieß ich auch noch ein bisschen Hannes. Hannes ist mein Spitzname gewesen in meiner Heimat.
Ah, okay.
Frag mich nicht, warum.
Stimmt.
Der Laden hat von der Decke getropft. Das war so eine mega Party. Ich war mit meinem Gitarristen Dennis aus Hamburg am Start. Wir waren zu zweit, das war ein Plug-Gig. Aber wir haben da so die Bude gerockt. Das war unfucking fassbar. Würde ich heute da spielen, 6 Jahre später, wäre der Laden wahrscheinlich nicht so voll.
Sag das nicht.
Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber das Besondere war da halt, das waren halt ganz viele Leute da, die mich vorher nicht mehr im Arsch angeguckt haben. Logisch, klar.
Da sind wir wieder beim Thema Ego. Was macht das denn?
Das hat mich natürlich, also ich bin jetzt nicht ganz naiv und ganz blauäugig, das habe ich schon bemerkt, aber natürlich hat es mich auch gepimpt, logischerweise. Ne? Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass das Ego nicht streichelt.
Wenn man es aber runterbricht, ist es halt wirklich Bestätigung von außen. Das ist keine Logik. Du bist nicht der bessere Sänger oder der schlechtere Sänger. Nein. Und auf einmal guckt jeder.
Ja.
Und irgendwann gehen nach einem sehr plötzlichen Erfolg, in dem Fall auch noch ein Fernseherfolg. Und man darf nicht vergessen, vor 6 Jahren war Fernsehen auch nochmal was anderes, als es, glaube ich, jetzt ist.
Völlig andere Zeit.
Das hatte da einfach noch mehr Strahlkraft und war noch wichtiger, also als konservatives Medium eigentlich. Okay, und dann geht die Kamera aus.
Ja, ich weiß noch genau, wie es war. Ich habe da gestanden mit Linachen, die er gewonnen hat damals, was sie ja auch super gegönnt hat, weil ich war auch ehrlich gesagt einfach im Arsch und ich konnte auch nicht mehr, glaube ich. Und ich war eigentlich auch froh, dass es vorbei war.
Interessant.
Aber der Aspekt, dass man dann noch gesagt bekommt, okay, komm mit auf die Afterparty und so, man aber gar nicht möchte, weil man ja eigentlich verloren hat und man fühlt sich auch echt kacke. Obwohl man sich auch froh ist, man fühlt sich kacke.
Das ist spannend.
Alles immer wieder ein Spagat, den man hinlegen muss. Und dann kriegst du halt dein Ticket in die Heimat und dann war's das. Zum Glück war ich ja noch auf der Live-Tournee. Das war ja noch so ein Highlight, was natürlich mega für mich war als Sänger. Aber das Ende der Story, du setzt dich ins Auto oder ins Zug und dann bist du zu Hause und dann denkst du, oh, what the fuck? Was jetzt? Was jetzt? Und keiner antwortet dir irgendwas, weil du hast keine Antwort.
Keiner klatscht, wenn du Müll runterbringst, oder?
Nee. Keine Sau.
Was ist dann so passiert, wenn du das sagen musst? Wie waren die nächsten Monate dann?
Also die ganze Kiezzeit war natürlich so ein bisschen verschwommen, aber ich weiß noch, ich bin auf jeden Fall in ein dickes Loch gefallen. Also das war ganz schwer, da wieder das Licht zu erblicken. Und mein Ego, was ja eh irgendwie im Wandel war, ist dann ja irgendwie nochmal gebrochen. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das war wieder was andere Situation und mit denen umgehen musst und dein Ego war eh noch so im Aufbau und eigentlich nicht zu Ende aufgebaut, sondern mittendrin abgehackt und wieder in die Welt geschmissen und dann war ich einfach, glaube ich, am Schwimmen oder am Fliegen oder am Fallen, ich kann es dir gar nicht sagen.
Aus heutiger Sicht, also Stand jetzt mit der Erfahrung und dem Wissen, was hättest du dir damals gewünscht? Also wie gesagt, aus heutiger Sicht.
Wow.
Was passiert wäre?
Ich kann dir eigentlich sagen, dass alles okay so war und ist, wie es gewesen ist. Mhm. Weil ich war damals noch nicht so weit.
Okay.
Ich glaube, er hat mich da wirklich einer abgeholt. Er hat gesagt, René, Dickichen, es geht los, yippee-yay, die große Bühne wartet auf dich. Ich wäre, glaube ich, sang- und klanglos den Bach runtergegangen, weil ich das gar nicht hätte bestehen können. Ich hätte das gar nicht 1000%ig erfüllen können, was da von mir verlangt worden wäre, glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Weil ich ja noch gar nicht am Gesunden war, im Sinne von, ich habe immer noch gesoffen, mein Ego war immer noch im Arsch, mein Sohn war immer noch nicht bei mir, das war alles noch an die Stand, wie vor 10 Jahren, nichts war in Ordnung. Und ich glaube, aus dieser Situation kannst du gar nicht abspringen und nach oben starten, dann musst du einfach runterfallen, weil du hast keinen Background, du hast kein Rückgrat, was dich hält. Und von daher kann ich dir sagen, dass eigentlich alles gut so ist, wie es ist, weil ich bin jetzt 45 und habe jetzt sogar einen Manager und mache immer noch Musik, mache meine eigene Musik, lebe von meinem Coverkram, was ich nie richtig machen wollte, aber mittlerweile liebe ich das, weil ich halt auch nicht Top 40-mäßig 1:1 Cover, wir machen halt unser eigenes Ding draus, mehr oder weniger. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich dich auch genauso zähle, weil du bist ja auch immer noch seit 6 Jahren irgendwie in meinem Leben da. Du bist ja nicht verschwunden, wie viele andere. Also mein Boot ist immer voller geworden, natürlich mit wenigen Leuten, aber mit guten Leuten. Und das hätte niemals damals geklappt. Von daher ist alles okay. Eigentlich okay, so wie es ist.
Das heißt, es musste vielleicht auch danach nochmal ganz kurz crashen, weil wenn du sagst, dass vor allen Dingen eben der Kontakt zu deiner Familie, zu deinem Sohn, zu dir selber, dass das eigentlich jetzt besser denn je ist.
Ja, also kurz angerissen das Thema, weil das will ich gar nicht so ausreizen mit Cosmo, meinem Sohn. Der ist halt zu mir gezogen, der musste zu mir ziehen aus persönlichen Gründen, Ex-Frau, bla bla bla, viel Stress gewesen und so weiter. Egal, ich aus Hamburg runtergezogen, ich ihm auf dem gleichen Weg aus Solingen abgeholt. Wir beide in eine Wohnung gezogen. Das war natürlich erstmal für beide die Hölle, weil wir uns nicht kannten. Er mochte mich nicht unbedingt, weil er nun seit 10 Jahren...
Wie alt war er damals?
16, 17, irgendwie sowas in dem Dreh.
Ja,
krass. Und er ist halt, ich habe mich nie groß um ihn gekümmert. Natürlich habe ich ihn nie vergessen, aber ich war halt echt ein Scheißvater. Ich war zu feige und ich bin weggelaufen und so weiter und so weiter. Und mein Ex-Freund und ich hatten auch viel Stress, das war auch vielleicht deswegen. Auf jeden Fall will ich mich heute eher backpfeifen für meine Vergangenheit und so, aber egal. Mhm. Das ist eine andere Geschichte, weil wir haben uns gefunden oder wir haben uns wieder entdeckt und wieder kennengelernt und haben uns lieben gelernt. Und jetzt ist diese Riesenleiche, auch wenn es ein bescheuerter Vergleich ist gerade, aus meinem Keller raus. Mhm. Und da ist wieder, in meinem Keller ist eigentlich nichts mehr. Dann ist alles aufgeräumt.
Keller aufgeräumt.
Ich habe einen verdammten Keller aufgeräumt. Wahrscheinlich wird jetzt vielleicht der eine oder die andere sagen, hahaha, da ist ja noch was.
Aber ja, so nach Weihnachten kommt da immer noch mal so ein alter Karton rein und den kann man ja, das ist aber okay.
Aber verdammte Kacke, ich habe meinen verdammten Keller aufgeräumt, glaube ich. Mhm. Und das habe ich damals noch nicht gehabt. Und darum wäre ich, wie gesagt, sang- und klanglos in der Unbedeutsamkeit und wahrscheinlich auch in einer etwas größeren Alkoholsucht gelandet als ohne Erfolg gleich nach The Voice. Mhm. Glaube ich zumindest.
Du wirkst auf mich jetzt auch sehr, sehr klar. Sehr. Ich habe dich gestern live auf Insta gesehen, habe gedacht, er geht live. Ich habe das jetzt auch viel gemacht. Und es ist ja immer sehr ambivalent. Das ist ja so, man hat das Gefühl, okay, was mache ich hier gerade? Dann klappt die Technik nicht so ganz. Aber die Art und Weise, wie du es machst, finde ich genauso. Wenn man das macht, muss man das so machen.
Ja, ich glaube, ich wollte das auch nie machen. Beim ersten Lockdown, da war ich so manchmal angestrengt von dir mit deinem Walddings, da wo ich dachte, muss das jetzt schon wieder sein?
Ja.
Aber es war gar nicht böse gemeint, es war mehr eigentlich was mehr neidisch gemeint, weil ich das eigentlich hätte auch ganz gern gemacht, aber ich habe das verpasst oder ich wollte es nicht machen.
Ja.
Keine Ahnung, ist auch völlig wurscht.
Nee, vielleicht habe ich es aber auch übertrieben. Wer weiß.
Nein, alles gut. Das war auch gar nicht, wie gesagt, gar nicht doof gemeint, weil du hast mich ja auch inspiriert, das denn doch zu machen. Das erste Mal, ich war jetzt auf der Infa, habe da gespielt, zum Glück habe ich da noch spielen dürfen, weil die Infa hat stattgefunden. Gerade noch so, also das war nochmal so ein kleines Rettungsenkerchen. Und da habe ich, am letzten Tag bin ich drauf gekommen, Mensch, warum gehst du nicht mal live?
Ja.
Und da habe ich Insta live angeschmissen und dann habe ich jetzt, als der Lockdown kam, beschlossen, so, das machst du jetzt einfach.
Wonach entscheidest du Dinge, wenn du sagst, okay, da gehe ich jetzt hin, also sprich, ich mache diese Jobs, ich spiele in der Band, ich nehme mir das Management, du hast jetzt letztens, glaube ich, als Speaker deine ersten Auftritte auch gehabt. So auf dem Macher-Festival heißt das, richtig?
Ja, genau, Macher-Festival. Ja. Ich bin da dabei.
Ich habe ein bisschen verfolgt.
Ich habe das Wort, das war das Wort mal? Spinger.
Ja.
Also, mal das Wort zu etablieren gerade, Speaker und Sänger.
Hashtag Spinger.
Mega, oder?
Naja. So,
also, ich
werde es dir nicht klauen, keine Ahnung.
Doch, darfst du. Du darfst alles machen. Ich habe das erste Mal so ein bisschen die Hose runtergelassen im Sinne von sprechen und nicht singen. Und das war schon heftig. Also ich habe das eine Viertelstunde geschafft, glaube ich, aber ich war so aufgeregt. Und ich musste auch dreimal, viermal ein Kloß wegdrücken, weil das war so eine emotionale Kiste da. Das war wirklich, wirklich krass. Und ich bin auch kein Speaker, mein Gott. Ich kann von mir erzählen. Also, aber es könnte sich entwickeln.
So. Genau, diese Schubladen. Und im Moment ist alles so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Im Moment ist alles so ein bisschen Coaching. Und viele regen sich darüber auf. Auf der anderen Seite finde ich nichts besser, als dass man einfach mit voller Bewusstheit und in Sachen reingeht. Und das war eben auch meine Frage, die ich so etwas verklausuliert habe. Entschuldigung, deswegen frage ich nochmal. Was hast du jetzt in dieser Klarheit, in der du jetzt mehr bist, als du noch vor Jahren warst, wie triffst du Entscheidungen zu sagen, ich gehe da jetzt hin, auch wenn vielleicht gar nicht so viele Berater da sind?
Weil ich brauche keine Berater, ich mache das einfach.
Mhm.
Ich habe das jetzt so entschieden, dass ich jetzt alles, was sich für mich irgendwie gut anfühlt, wo ich denke, wow, da könnte sich eine Tour öffnen oder das ist gut für mich, für meine Karriere,
ja,
an die ich immer noch glaube. Sonst würde ich das nicht machen, was ich mache. Ich mach's einfach. Ich frage gar nicht, kannst du das nicht? Ich mach's einfach. Ich fordere mich halt raus. Und was ich auch noch irgendwie in meinem Leben integriert habe, ist der Spruch, take it or leave it. hört sich bescheuert an, ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn mich einer nicht mag und einer nicht möchte, dann sage ich, ja, dann fuck off, dann halt nicht. Alles gut, du musst mich nicht mögen oder so. Weißt du,
ich glaube, in diesem Showgeschäft, und das Showgeschäft hat ja die verschiedensten Facetten. Das ist, wenn du Sänger auf dem Kiez bist oder in einer TV-Show, das ist ja irgendwie alles. Es haben sich natürlich alle ganz viel lieb und es fühlt sich manchmal auch ganz gut an.
Ja.
Und ich glaube, so ein bisschen diese Verlustangst ist auch dabei, dass man in bestimmten Phasen denkt so, ach Mensch, wenn die mich jetzt doof finden, dann ist ein Aspekt oder eine Sache weg, die mir jetzt gerade echt ganz gut gefällt.
Und das ist echt scheiße. Das bringt Angst in dein Leben und noch mehr Selbstzweifel und Existenzangst, wenn du halt an solche Sachen glauben musst. Weißt du, das andere, dass du mit anderen nur weiterkommst. Und so. Habe ich ja auch gemacht damals.
Ich finde ja, dass habe sehr viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die durch Corona erst Schockstarre und dann gemerkt, mit großen Einschränkungen, und das kann man sich auch vieles davon nicht schönreden, aber ich bleibe irgendwie handlungsfähig und ich habe gelernt, wie ich aus mir heraus, aus wirklich dem, was mir entspricht, was ich gut kann, was mir meine Leidenschaft und was vielleicht auch mich zurückgeführt hat an den Punkt, warum ich das alles mal angefangen habe, ja. Bilder zu malen, auf eine Bühne zu wollen, Theater zu spielen oder eben Musikerin zu werden, dass die Pandemie auch dafür gesorgt hat, da Klarheit zu schaffen, beziehungsweise fast so eine etwas neue Energie.
Ich glaube auch. Also das kann ich auch sehr nachempfinden. Weil man wurde auf einmal so auf Stopp geschaltet. Ja. Man wurde man wurde einfach ausgeschaltet. Und man musste halt nach der ersten anfänglichen Panik, die ich auch hatte, ganz ehrlich gesagt, musste man sich wieder ein bisschen neu definieren. Und zum Beispiel, ich hatte meine Gagen eigentlich ziemlich hochgetrieben, so für No-Name, also No-Name im Sinne von, dass ich halt auch Hochzeiten spiele und viele Jobs mache, die vielleicht andere nicht machen würden, dass ich meine Gagen so echt hochgetrieben habe, also in der Summe, und dann brach alles zusammen, wo ich dachte, what the fuck? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich auch für 100 Euro wieder auftreten muss. Und da war ich im Biergarten, hab für einen Koffer gespielt und da war ich irgendwie mit einem Freund von mir zum Beispiel vom Restaurant habe ich gespielt oder vom Herrenausstatterladen, was auch immer. Und da kamen halt nur 200 Euro in den Koffer rein, aber es war okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Man hat halt einfach sich wieder mal beruhigt und gesagt, pass auf, Digi, du machst zwar eine gute Sache, davon lebst du auch, aber du musst mal wieder, du musst einfach von vorne anfangen so ein bisschen.
Ja. Ja, ich glaube, es hat symbolischen Charakter.
Ja.
Ich glaube, ich habe auch Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, okay, da besteht jetzt wirklich aus rationaler Sicht kein Grund für eine Existenzangst. Aber ich glaube, diese Existenzangst kommt dann eher, wenn man das Gefühl hat, ey, was kann ich denn eigentlich? Worüber bin ich vielleicht irgendwie auch definiert? Wie ist die Erwartungshaltung von außen?
Ja.
Und dieses Gefühl wirklich aus einer sehr an der Basis was erschaffen zu können.
Ja.
Kennst du das? Dass das auch beruhigen kann?
Ja, man bekommt den Druck abgenommen, so ein bisschen. Mhm. Den Druck des Existierenmüssens und des Geldverdienens und dergleichen. Der Druck ist weg auf einmal. Mhm. Ja, klar ist der Druck da, man muss ja irgendwie leben, aber du kannst ja nichts machen.
Ja.
Weißt du, du kannst nicht auftreten. Das geht nicht. Was mir auch noch eingefallen ist, dass dieser Aspekt auch vom hohen Ross runterzukommen, weil du als Musiker, als Künstler bist du schon in einer Art und Weise auf deinem kleinen hohen Ross und denkst, oh, das ist mir aber zu fein, oder bin ich mir zu schade für. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, aber ich kann
ja, aber doch nicht, weil ist es so, dass du dir dafür zu schade bist, oder ist es nicht so, dass du denkst, die anderen könnten denken, warum macht er das?
Auch. Guck mal, ich würde jetzt nicht unbedingt, könnte ich auch gar nicht, aber nur ein bescheuertes Beispiel. Ich könnte jetzt nicht irgendwie wieder an der Theke stehen und ein Bier ausschenken. Das will ich nicht mehr. Ich will nicht, dass mir einer sagt, pass auf, ey, das Bier ist aber schal oder so. Wir sagen, verpiss dich. Weißt du, was ich meine? Das ist auch gar kein Ego-Trip. Das ist einfach nur, weil man sich selbst was erschaffen hat, was halt für eine Bedeutung hat. Und man möchte einfach der Typ auf der Bühne sein und nicht der Typ, der da angeschissen wird, weil das scheiß Bier schal geworden ist. Weißt du, was ich meine? Für 10 Euro die Stunde. Man hat sich auf ein Level gebeamt oder hochgesungen, was auch immer, auf dem man auch bleiben möchte eigentlich.
Ja.
Das ist aber gerade am Bröckeln so ein bisschen. Und du musst dir überlegen, wow, vielleicht soll ich doch mal wieder an die Theke. So. Weil du hast einfach kein Geld. Momentan geht es alles noch, aber es können Zeiten kommen, die halt genau das irgendwie passieren lassen, dass man wirklich wieder mal lochen muss, um halt sein Brot zu verdienen.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Oh, das ist auch so eine Frage, die man gar nicht mal so spontan beantworten kann.
Das ist gemein.
Nein, das ist schon okay, Jan. In 10 Jahren sehe ich mich eigentlich, also ich habe das mal so gesagt in einem Gespräch. Alles, was jetzt noch passiert in meinem Leben, das ist alles Plus. Das ist alles Bäm. Okay.
Das kannst du so sagen, ja?
Gerade ja.
Cool.
Weil ich dadurch gelernt habe, mit dem, was ich gerade mache, mit meiner Kaffermusik und so weiter und so weiter, irgendwie auch zufrieden zu sein oder mal Ruhe zu geben im Sinne von, oh, jetzt muss doch losgehen. Der Zwang im Kopf ist einfach weg, dass man jetzt einen dicken Hit schreiben muss, den man eh nicht gebacken kriegt wahrscheinlich. Oder dies, was wir vorhin hatten, dies Abholen, dass mich jemand abholt, ist auch vorbei. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Peng. Und das ist ja auch viel Gutes passiert in letzter Zeit. Ich habe ja jetzt meinen Manager. Da wird auch noch eine Menge möglich sein, was das angeht. Und ich habe das Feuer noch so in mir am Lodern und das wird auch noch weiter lodern. Aber was ich gerade meinte, alles, was jetzt noch passiert in meinem Leben, ist ein Plus. Egal ob privat oder beruflich. Hm. Das ist ein ganz, ganz schöner Standpunkt, weil du bist einfach ein bisschen entspannter. Und so. Weißt du?
Ja.
Knickknack.
Schön, ich bin ja noch ein Jahr älter als du. Ich weiß aber genau, was du meinst. Was braucht es denn, um dieses Feuer noch so am Lodern zu halten?
Oh, auch so eine spezielle Frage. Vielleicht auch die Angst davor, wieder für 10 Euro arbeiten zu gehen, aber das ist ja willenlos, das ist ja mal da.
Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt gesund bist.
Ja.
Du fühlst dich gesund, ne?
Ich fühle mich gesünder als vor. Ich meine, meine Fresse, klar, ich habe auch noch meine Baustellen. Wäre ja Wahnsinn, wenn nicht, dann wäre ich ja, was soll ich denn noch machen, wenn ich schon so unglaublich perfekt bin? Was ich ja natürlich nicht sein will und auch nicht sein werde, aber ich bin gerade gesund, weil ich habe mein Leben kontrolliere ich und nicht eine Substanz oder andere Menschen. Darum bin ich halt einfach recht gesund momentan. Und der Keller ist halt leer.
Ich habe ja so, als mein Sohn mir so, und der ist halt jetzt 8, damals war er 6, als er mir so die Crazy. Mich fragte, so was kannst du gut? Ist übrigens lustig, letztens habe ich ihn abgeholt, war beim Freund zum Spielen und dann fragte der Freund vor den Eltern, die auch mitten in der Tür standen, fragte, sag mal, was machst du eigentlich beruflich?
Ja.
Und ich in dem Moment dachte so, was sage ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich bin Musiker. Dann mache ich noch ein bisschen das und das. Und sagte mein Sohn so, ja, und auch noch so andere langweilige Sachen. Da dachte ich so, was meinst du denn jetzt? Aber wie er mich halt so von außen sieht und vielleicht damals eben auch gesehen hat, und mich deswegen gefragt hat, was kannst du gut und was machst du gerne? Er kannte mich ja auf der Bühne, er kennt mich aus dem Studio, er kennt Platten, die er sich auch anhört, die ich gemacht habe, an denen ich mitgearbeitet habe, wo ich selber singe. Die Frage mir A, selber zu beantworten, hat mich aber auch so ein bisschen dahin gebracht, so was möchte ich denn dazu beitragen, dass dieser junge Mensch sich in der Welt persönlich, beruflich, sozial zurechtfindet und wo kann ich auf wirklich sehr natürliche Weise vielleicht auch noch meinen Beitrag leisten, ohne ihm suggerieren zu wollen, hör mal, ich weiß genau, was gut für dich ist, früher war eh alles besser und so, alles wird sich ändern, wie,
ja.
Was hast du da so, was deinen Sohn angeht, noch so?
Das ist schon eine krasse Frage oder krasses Thema, weil du kennst deinen Sohn ja wirklich sein Leben lang. Ich kenne meinen Sohn jetzt nicht so lang, aber zum Glück haben wir uns ja, wie gesagt, habe ich schon erzählt, wiedergefunden und so weiter. Und mein Sohn hat sich in diesen Jahren um 180 Grad gedreht. Also ich will jetzt nicht erzählen, wohin und wie, aber zum Positiven natürlich.
Mhm.
Der macht sein Ding und ich bin mega stolz auf ihn und
super.
Und ich bin, ich glaube, wir beide haben ein ganz gutes Kumpelverhältnis, weil ich ihm auch immer sage, pass auf, Diggi, ich ich werde niemals jetzt dann den dicken Papa raushängen lassen, weil das kann ich gar nicht. Das Recht habe ich mir gar nicht erlebt, sozusagen. Mhm. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Basis gefunden. Also wir erzählen uns eigentlich alles von Frauengeschichten bis Abwachs auf der Arbeit und so. Das ist alles völlig okay, wenn wir das uns gegenseitig sagen können. So.
Ja.
Und ich kann einfach nur sagen, ich bin für dich da, egal was passiert. Ich bin immer deine Rückhand, dein Background, wie nennt man das denn, dein doppelter Boden.
Ja.
Ich werde niemals wieder nicht da sein. Und das ziehe ich auch durch. Und das weiß er. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
So ein schöner Satz.
Ja, fandest du gut?
Ja. Also das, was ihr jetzt macht, das ist das, was jetzt, ab jetzt, euer Leben gestaltet. So.
Absolut.
Und das sage ich mir halt auch ganz häufig. Es ist nie zu spät. Darauf wollte ich gerade noch hinaus.
Da hat der Herr Löcher aber eine
ganz schöne... das ist jetzt, so eine kleine Fernsehüberleitung, aber ich werde trotzdem dieses Lied gleich nochmal einspielen.
Weil ja, vielleicht... Das freut mich. Also der Song, den habe ich ja mit Justin Balk geschrieben. Justin Balk ist ein guter Freund geworden, der lebt in Hamburg, hat auch für viele andere Leute geschrieben.
Großartige.
Von Lindenberg bis über Reim und andere großartige Sachen. Ja. Auch eine großartige eigene Band hatte er auch mal gehabt, das waren, glaube ich, die Cucumber Man.
Ja, yeah, absolut.
Wunderbarer Musiker, und der hat das ja mit mir zusammen geschrieben. Und das hat er mit, also ich habe natürlich viel Text dazu beigetragen, logischerweise, das Thema dazu beigetragen, aber er hat das alles auf den Punkt gebracht, und das war halt sein Verdienst. Und dies nie zu spät. Es ist ja wirklich so, es ist wirklich nie zu spät. Das habe ich gestern, als ich live gegangen bin, auch gesungen und natürlich festgestellt, als ich dann von meinem guten Freund Molle ist ein alter Krautmusiker, der hier in der Gegend sehr bekannt war und auch in vielen anderen musikalischen Ecken zu Hause war natürlich und auch sehr bekannt war in den USA, glaube ich, so in ein paar Sachen, der ist gestorben. Okay. Der war 75, glaube ich, und ist gestorben. Und da habe ich gemerkt, und ich wollte immer mal mit dem Musik machen, und das habe ich nicht hingekriegt. Und jetzt ist er weg. Also, dies nie zu spät ist auf jeden Fall wahr, aber manchmal ist es dann doch zu spät. Irgendwie. Vielleicht. Aber das ist nie zu spät, ist auf jeden Fall in meinem Leben.
Ihr werdet spirituell irgendwie nochmal bei einem deiner nächsten Lives lädst ihn spirituell dazu ein und dann...
Ja, ich habe Wish You Were Here gespielt. Mir einen abgekrampft auf der Gitarre von Pink Floyd.
Ja,
vielleicht war er da. Ich wollte auch gar nicht so theatralisch werden gerade, aber die ist nie zu spät. Ist schon.
Ich glaube, die Sachen definitiv jetzt anzugreifen, die... Wir nennen es Bucketlist oder wie auch immer. Also die Sachen, die er einfach wie jetzt machen kann, oder das, was ich auch sehr bewegend finde, wie du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal meinen Eltern was wiedergeben kann,
ja,
auch wenn da mal so, wenn da Zeiten auch nochmal hochkommen, die vielleicht nicht ganz so, wo man sich nicht ganz so einig war, dann ist das völlig egal, es ist nie zu spät, jetzt die Dinge eben tatsächlich auch zurückzugeben.
Ja, und ich habe auch, was du jetzt meinen Eltern wieder erwähnst, ich habe auch einfach den Job gerade, die beiden süßen Mäuse bis zum Ende auch zu begleiten. Weil das ist mein Job. Weil die haben das auch gemacht bei mir. Ich weiß noch, ich war in Berlin und war wirklich völlig am Ende. Ich war körperlich, ich habe mich wirklich fast totgesoffen, das hört sich so theatralisch wieder an, aber ich war wirklich am Ende, körperlich und kopfmäßig. Ich habe Papa angerufen, habe gesagt, Papa, oder eine SMS geschrieben, weiß ich nicht mehr. Papa, hol mich ab. Ich kann nicht mehr.
Okay.
Und Vater war 3 Stunden später mit Anhänger da in Berlin, hat mich abgeholt. Ja. Das hat er ganz oft gemacht in meinem Leben. Und darum ist einfach jetzt mein Job, dass ich irgendwann mal den Rollator schiebe oder den Rollstuhl schiebe oder was auch immer passieren mag. Und die beiden halt einfach ordentlich über die Brücke bringe.
René, das hättest du jetzt nicht schöner sagen können. Vielen, vielen Dank.
Das habe ich Kloß im Hals.
Ich danke dir für dieses offene Gespräch.
Sehr gerne.
Ich habe das Gefühl, es schreit nach einer Folge 2. Aber also vielleicht im Frühjahr, wenn es hier wieder ein bisschen wärmer wird.
Ja, wir können ja den Platz einfach mal als unseren Platz verlassen. Weißt du?
Ja.
Und wir kommen einfach wieder, wenn es schöner ist.
Ja. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich auch nochmal nie zu spät. Ihr müsst doch das Video sehen, das hast du in Schweden gedreht, glaube ich, ne?
Ja,
ein sehr, sehr schönes Video. So möchte man Videos drehen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja.
Das müsst ihr euch anschauen auf YouTube. Diese ganzen Links stehen in den Shownotes. Und während wir hier mit Eddie zwischen den Wolken auf 380 Meter im Wiedengebirge, ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich das Wiedengebirge ist, aber ich hier in der Nähe von Rinteln, Stadthagen, Bückeburg, auf dem Berg ins Tal gucken, freue ich mich auf ein Wiedersehen, auf deine neuen Songs, und wir bleiben in Kontakt.
Unbedingt.
Wir fangen von 0 auf 100 an, schmeißen unsere Welt zusammen. Ich hab dich in meinem Arm, du warst gerade erst geboren. Zum ersten Mal im Leben fühlte ich Stolz, doch dann hab ich mich verloren. Ich versuche zu erklären, was kein Mann je erklären sollte, warum ich etwas tat, was ich nicht tun wollte. Alles ganz schön lange her, doch jetzt stehe ich vor dir. Du hast jetzt schon so viel mehr von mir. Es ist nie zu spät, für das Gute durchzudrehen, um aus der Asche aufzustehen. Es ist nie zu spät. Wir fangen von 0 auf 100 an, schmeißen unsere Welt zusammen.
Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit René Nocent. Ich packe euch alle Infos zu René in die Shownotes. Folgt ihm auf den sozialen Netzwerken. Da wird so einiges kommen in nächster Zeit. Nie zu spät, den Song, den ihr gerade hört. Dazu gibt es ein wunderschönes Video. Auch das verlinke ich euch. Ich danke euch sehr für Anregungen, Ideen und Kritik unter 3fragen@janlöchel.de. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Wollte ich gerade sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Immer sonntags, wenn es heißt. 3 Fragen von Elvis.